Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3 dieses Podcasts, jetzt im schönen August, der in diesem Jahr allerdings ein bisschen regenverhangen beginnt, zumindest da, wo ich wohne. Und das passt ganz gut, denn der Monat August ist der Monat der Göttin Hekate und diese spielt in der Entwicklung des weiblichen Archeplatz eine wichtige Rolle aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist ihre enorme Wandelbarkeit und Vitalität. Die Ursprünge der Göttin Hekate reichen tatsächlich zurück bis weit in die Frühzeit, bevor die Schriftlichkeit überhaupt etabliert war. Wir finden sie dann in Ägypten. In der vordynastischen Zeit begegnet sie uns schon. Wir finden sie später bei den Griechen. Im Mittelalter, im christlichen Mittelalter, ist sie dann als Göttin der Hexen verpönt und wird dämonisiert. Und wir finden sie in der Gegenwart sowohl als Göttin für viele Frauen, die sich im Zusammenhang mit Wicca ausprobieren, aber auch bei vielen Frauen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen transzendente Erfahrungen erzählen, von ihnen erzählen und in diesen der Göttin Hekate begegnen. Die Göttin Hekate ist also eine durch und durch erstaunliche Göttin, deren Anfänge bis ganz weit in die Geschichte zurückreichen, die heute noch lebendig. Sie wird als polymorph beschrieben, eben als eine Frau in vielfältiger Gestalt. Sie kann sowohl Tiergestalten annehmen als auch Menschengestalt. Wir kennen sie oft als die dreigesichtige, dreiköpfige Göttin. Das Gesicht der jungen Frau, der Schwangeren und der alten Frau. Begleitet wird sie häufig von großen schwarzen Hunden. Sie trägt oft eine Fackel und auch den Schlüssel als Symbol. Die Fackelträgerin ist das Symbol der Lichtbringerin in der Dunkelheit, in der Unterwelt und mit den Schlüsseln kann sie eben sowohl den Himmel als auch die Unterwelt aufschließen. Sie ist eine der ältesten und lebendigsten Göttinnen, die wir kennen, mit einer solchen Vielfalt und Bedeutung und Zuschreibungen, dass ich allein damit wahrscheinlich einen ganzen Podcast und eine ganze Bibliothek füllen könnte. Deshalb beschränke ich mich hier auf die wichtigsten. Im vordynastischen Ägypten galt sie als Hüterin der weisen Frauen, die der Hekau oder mütterlichen Worte der Kraft mächtig waren. Also hier sehen wir schon die Verbindung zur Zauberei. Es gibt machtvolle Worte, die man aussprechen kann, um damit die Wirklichkeit zu verändern. Das ist das Wesen der Zauberei. Das führt uns aber auch zurück zu dem, was wir heute aus der Quantenphysik kennen, nämlich, dass tatsächlich der Geist die Materie gestaltet. Und dass das gesprochene Wort Macht hat, das findet sich eben auch in der Bibel wieder, dass das wir aussprechen, das rufen wir an, das rufen wir herbei. Und genau diese ursprüngliche Macht des Anrufens, des Besprechens, findet sich eben in diesen mütterlichen Worten der Kraft. Mütterlich ist deshalb nochmal wichtig, weil wir hier sehen, dass es auf den Ursprung aller Religionen als weibliches, als weiblich-göttliches zurückgeht. Es sind die mütterlichen Worte, die Abstammung von der Mutter, die diesen Worten Kraft verleiht. Die Vorstellung, die wir uns heute von Gott machen, ist eher abstrakt. Das liegt am Monotheismus. Gott ist nicht in der Welt, sondern außerhalb von ihr. Und wir dürfen uns von ihm eben auch kein konkretes Abbild machen. Wir sollen an ihn glauben und nicht tatsächlich erfahrbares Wissen haben darüber, dass es ihn gibt. Also tatsächlich Gott aufzufordern, uns ein Zeichen zu senden, ist in unserem Religionsverständnis heute eher verpönt, auch wenn es nach wie vor getan wird. Man kann Gottes Vorstellungen, je nachdem, in welchem Bereich man sich bewegt, in welcher Epoche, werden die unterschiedlich interpretiert. Also mal werden sie als allegorisch abgetan, also das heißt als Veranschaulichung, Personifikation bestimmter Prinzipien wie Krieg oder Liebe, als rein symbolhaft, als ein primitives Verständnis von den Zusammenhängen der Natur, bevor die Naturwissenschaft geboren wurde. Und so wirklich greifend tut aber keine dieser Erklärungen. Denn wenn wir zum Beispiel das mit den Naturwissenschaften nehmen, dass das sozusagen ein mangelndes Verständnis der Abläufe in der Natur ist, das den Glauben an die Götter hervorgebracht hat, dann hätte der Glaube an Götter und Göttinnen ja verschwinden müssen in dem Moment, wo sozusagen das Wissen über die Naturwissenschaften verbreitet worden ist. Das ist nicht der Fall. Das wissen wir heute. Tatsächlich können wir beobachten, dass es vielmehr eine verstärkte Suche, gerade auch in Europa, in Deutschland, wo sich viele Menschen von der Kirche abgewendet haben, sich selbst als Atheisten bezeichnen und gleichzeitig aber eine tiefe von innen heraus angetriebene Suche nach Spiritualität, nach Verbundenheit, nach Sinnsuche haben und sich dabei vielfach alten Religionen und Kulten zuwenden, wie zum Beispiel dem Neuheidentum, aber natürlich auch dem Wicca-Glauben und in der Beschäftigung dessen eine ganz andere Anbindung an die an die Welt und auch an die Bedeutungen, die wir ihr verleihen, finden. Man hat den Humanismus und die Aufklärung in der frühen Neuzeit, also am Ende nach dem Mittelalter, immer als Befreiung von der dunklen Zeit des Aberglaubens gefeiert. Und da steckt auch viel Wahrheit drin. Es ist dem Humanismus und der Aufklärung zu verdanken, dass Hexen nicht mehr länger verbrannt wurden, dass der Aberglauben, der in vielfacher Weise eben auch zu Gewalt geführt hat, zurückgedrängt worden ist, dass die Kirchen an sich an Macht verloren haben und sich Prinzipien wie Vernunft, Rationalität, Berechenbarkeit und so weiter durchgesetzt haben. Das alles geht aber eben auch einher mit einer Entzauberung der Welt. In einer Welt, in der es keine Hexen mehr gibt, können Frauen eben auch nicht mehr als Hexen verbrannt werden, aber es gibt eben auch keine Magie mehr, die wirken kann, keine mütterlichen Worte der Macht mehr, sondern wenn man das naturwissenschaftlich betrachtet, dann gibt es für die Wirksamkeit solcher Worte eben keinen Beweis und damit sind sie nicht länger existent. Das Erfahrungswissen also, das Menschen über Jahrtausende hinweg angehäuft haben und das ein Teil auch unseres kollektiven Unbewussten ist, das wird dadurch negiert, weil es eben nicht beweisbar ist und gleichzeitig zählt nur noch das, was sich tatsächlich mit naturwissenschaftlichen Methoden messen und erfassen. Nun gibt es aber zwei Dinge, die jeder Mensch hat und die sich tatsächlich nur schwer auf naturwissenschaftliche Weise erfassen lassen, obwohl wir alle wissen, dass sie existieren. Das eine ist die Seele als unsterblicher Teil in uns, für den weder Zeit noch Raum gelten. Sie lebt weiter, wenn wir sterben und begleitet uns auch, wenn wir wiedergeboren werden. Bestimmte Erfahrungen können Spuren in unserer Seele hinterlassen. Jede Seele hat einen Seelenplan, den sie im Kreislauf von Leben, Sterben und Wiedergeburt verwirklicht. Und sie schreibt danach, sich eben selbst zu erfahren und kann das nur in der Begegnung mit anderen Seelen und der Welt. Deshalb gibt es eben dann auch solche Konzepte wie Seelenfamilien, Seelenverwandte und Seelenpartner. Warum ich jetzt hier so einfach postulieren kann, dass das existiert, obwohl das an ganz vielen Stellen eben noch heftig diskutiert wird, das beruht tatsächlich auf Erfahrungswissen, auch auf dem Umstand, dass ich in meiner Tätigkeit als Ghostwriter schon sehr viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen begleiten durfte, die genau diese Erfahrung bestätigen und dass sich das eben auch mit meinen persönlichen Erfahrungen deckt, dass wir eine unsterbliche Seele haben, die eben wiedergeboren wird und dass bestimmte Erfahrungen, die wir machen, ihre Spuren in unserer Seele hinterlassen und dass es Menschen und Seelen gibt, mit denen wir schon oft zu tun hatten, die eine Bedeutung für uns haben, auch wenn diese Begegnungen nicht immer konfliktfrei sind und andere, die eben erst neu hinzukommen. Interessanterweise gibt es das Konzept von Wiedergeburt und auch von Karma, so wie wir das aus den fernöstlichen Zusammenhängen kennen, aus dem Hinduismus und dem Buddhismus, gibt es das tatsächlich auch hier bei uns, wenn wir uns mit den drei Nornen des germanischen Glaubens beschäftigen. Urd, Verdandi und Skuld, dann ist vor allen Dingen das Prinzip der Skuld als Zukunft. Da wird nämlich gemeint, das, was man der Zukunft schuldet. Und was man der Zukunft schuldet, sind die Dinge, die man ohne Not getan hat und für die wird man in der Zukunft eben gerade stehen müssen. Da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt, der sich auch wieder verbindet mit den mütterlichen Worten der Kraft, nämlich es sind unsere Entscheidungen, die unseren Weg ebnen, den Weg unserer Seele. Wir treffen Entscheidungen, wir setzen Intentionen in diesem großen Netz des Lebens, das die Germanen übrigens das Wirt nannten. Und diese Entscheidungen haben Auswirkungen auf unsere Zukunft und auch die Art und Weise, wie wir unser Leben erfahren und wie wir sie gestalten, denn wenn wir eine Entscheidung laut aussprechen, dann rufen wir eben die bestimmten Ereignisse damit auch herbei. Jedes Leben ist auch gekennzeichnet durch ein bestimmtes Sein. Wir sind die Tochter oder die Mutter von jemandem, leben an einem Ort, haben ein bestimmtes Aussehen und so weiter. Und sterben wir, dann endet dieses Sein. Bleibt aber als Energie im großen Feld, man kennt dafür den Begriff der Akasha-Chronik, der etwas weniger geläufige Begriff ist, die sogenannte Oortkraft, die sich mehr auf die germanischen Zusammenhänge bezieht, bleibt diese Energie erhalten und kann eben auch immer wieder abgerufen und ausgelesen werden. Auf einer übergeordneten Ebene werden unsere Erfahrungen dem kollektiven Unterbewusstsein zugänglich gemacht, werden eingespeist und können von anderen eben auch wieder genutzt werden. Solange wir leben, gehört zu diesem Sein ein Bewusstsein. Ich bin mir meines Seins bewusst. Dieses Bewusstsein kann sich verändern, es kann sich erweitern, es kann eingetrübt werden, das kann kurzzeitig sein oder eben auch dauerhaft. Und im Laufe unseres Lebens können wir verschiedene Bewusstseinsstufen erklettern. Die integrale Theorie geht genau davon aus, dass es sowohl in der Evolution des Menschen als auch in unserer persönlichen Entwicklung diese Stufen gibt, beginnend mit dem magisch-mythischen Bewusstsein, in dem alles eins ist, noch keine Trennung vorhanden ist und wir der Meinung sind, dass wir mit unseren Worten wirken können, hin zu dem Bewusstsein der Gegenwart, in dem wir da eine Trennung erfahren, die wir jetzt auf der nächsten Stufe des integralen Bewusstseins überwinden müssen. Es gibt verschiedene Bewusstseinsstufen, Es gibt eine Art von Bewusstsein, in dem wir sehr, sehr mit unserem Ego verbunden sind und wenig Kontakt mit anderen Bewusstseinsebenen aufnehmen können. Das kann man durch zum Beispiel psychotrope Drogen überwinden, aber auch durch veränderte Körperzustände, starker Schmerz, Geburt, kurz vor dem Tod und so weiter, sind solche natürlichen Zustände, in denen wir dieses, in denen sich unser Bewusstsein verändert, wir uns vom Körper und von dieser Wirklichkeit ablösen und Kontakt zu anderen Wirklichkeitsebenen bekommen. Das sind dann die Momente, wo Leute ganz intensiv auch von Erfahrungen mit Gottheiten und anderen Wesen berichten. Da gibt es nochmal ganz verschiedene Abstufungen. Wir können erkennen, dass alles mit allem verbunden ist, dass es tatsächlich der Geist ist, der die Materie beeinflusst, dass die Wirklichkeit, so wie wir sie sehen, ein Konstrukt ist und dass es dahinter die eine Wirklichkeit gibt, zu der wir alle gehören. Wir können erkennen, dass letztlich alles Bewusstsein und Energie ist. Und dazwischen gibt es viele Abstufungen, die auch davon abhängen, wie sehr wir bereit sind, uns auf diese Erfahrungen einzulassen und sie tatsächlich als wahr in uns zu integrieren. Sterben wir, dann erlischt die Verbindung zwischen unserem Bewusstsein und unserem Sein und wir können uns das so vorstellen, ganz poetisch, dass unsere Seele dann tatsächlich ihre Flügel ausbreitet und in das nächste irdische Sein fliegt und dort als Bewusstsein wieder erwacht. Die Seele ist der Teil, der jene Erkenntnisse, die sie als wichtig und vor allen Dingen wahr und richtig bewertet hat, dem neuen Bewusstsein zur Verfügung steht. Das heißt also, wenn wir wiedergeboren werden, dann fangen wir nicht immer wieder bei Null an, sondern haben tatsächlich die Bewusstseinsstufen, die wir völlig durchdrungen und als wahr erkannt haben, die dürfen wir mitnehmen in das nächste Leben. Was uns jetzt aber fehlt, sind die konkreten Erfahrungen, um dieses Bewusstsein für uns oder diese Bewusstseinsebenen für uns auch zugänglich zu machen. Deshalb kann ein neugeborenes Kind mit einem großen Bewusstsein geboren werden, aber ohne die Erfahrungen, um es zu kontextualisieren, wird es mit diesem Bewusstsein wenig anfangen. Worauf es im Zusammenhang mit dem Bewusstsein ankommt, ist, dass es keine Notwendigkeit gibt, unser Bewusstsein zu vergrößern. Was wir machen müssen, sind bestimmte Erfahrungen. Vor die werden wir gestellt in jedem Leben. Das ist der Lebensseelenplan. Aber was wir daraus mitnehmen, sozusagen die Quintessenz aus diesen Erfahrungen, die Erkenntnisse, die sind freiwillig, weil sie hängen davon ab, wie wir diese Erfahrungen bewerten. Wenn uns immer wieder Schlimmes, Anstrengendes, Nerviges passiert und wir das einfach als genau das bewerten und beiseite schieben, steckt da kein tieferer Erkenntnisgewinn hinter. Sind wir aber bereit, das in einen größeren Sinnzusammenhang einzubetten und zu sagen, das passiert nicht durch Zufall, das sind bestimmte Themen, die ich bearbeiten muss, die tauchen immer wieder auf, das ist wie ein roter Faden in meinem Leben. Und wir vielleicht sogar bereit sind zu sagen, ich beschäftige mich mal mit meinem vorangegangenen Leben. Wer war ich da? Was waren da die Themen? Was habe ich möglicherweise mitgenommen? Wie ist es bestellt um meine Ahnen, transgenerative Traumata, die sich vielleicht weiter vererbt haben? Durch die Epigenetik wissen wir heute, dass das eben kein esoterischer Hokuspokus ist, sondern mehr als real. Wir erben die Erfahrungen unserer Vorfahren. Wenn ich mich mit all dem beschäftige und das in einen größeren Zusammenhang stelle, dann kann ich dem eine Bedeutung zumessen, einen Sinn. Und das ist genau der Schlüssel, um die nächsthöhere Bewusstseinsstufe aufzuschließen. Und bei Schlüssel und Aufschließen denken wir natürlich sofort wieder an die Göttin Hekate. Zugleich geht es dabei aber auch um mehr. Denn in dem Moment, wo ich mir über die Erfahrungen, die ich gemacht habe, eine bestimmte Geschichte erzähle, und jetzt werden viele sagen, naja, ich kann mir doch nicht einfach eine Geschichte ausdenken, darum geht es nicht. Es geht um die innere Wahrheit, die gefühlte Wahrheit, die, mit der unser Herz und unsere Seele in Resonanz treten und sagen, ja, das ist wahr, so ist es gewesen. Die verleihen den Erfahrungen eine Bedeutung, einen Sinn. Und das ist die Möglichkeit, mit der wir sie so integrieren können, dass sie uns eine neue Perspektive auf unser Leben, auf die Zusammenhänge des Lebens ermöglichen. Der Psychologe Viktor Frankl befragte Menschen, die das Konzentrationslager überlebt hatten, weil er wissen wollte, wie es vielen von ihnen eben gelungen war, diese furchterregenden Erfahrungen zu verarbeiten. Und die Antwort war, sie verliehen ihrem Leiden einen Sinn, indem sie erklärten, dass zum Beispiel ihre Zugehörigkeit zum Judentum als Gottes auserwähltem Volk die Ursache für dieses Leiden war, aber gleichzeitig natürlich auch bedeutete, dass sie eben von Gott ausgewählt waren. Und das verlieh ihrem Leiden eine Sinnhaftigkeit und ihnen damit auch die Kraft, diese schrecklichen Erfahrungen zu integrieren in ihren Lebensweg und zu verhindern, dass sich daraus tiefgreifende Traumata entwickelten. Bestimmte Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, sind so grundlegend, dass sie auf sehr viele Menschen zutreffen und zwar unabhängig davon, welche Epoche sie leben. Das sind dann diese Grundmuster in unserer Psyche, die uns Orientierung geben und gleichzeitig dafür sorgen, dass wir diese Erfahrung als Teil unserer eigenen Geschichte annehmen und integrieren können. Und da sind wir genau wieder bei den Archetypen, von denen ich in der letzten Episode gesprochen habe und die aber in der Art und Weise, wie sie uns heute zur Verfügung stehen und beschrieben sind, alle sehr männlich konnotiert sind. Es fehlen die weiblichen Archetypen. So ganz stimmt das mit den weiblichen Archetypen übrigens nicht. Es gibt einen Archetyp, den kennen wir alle, der ist uns allen sehr geläufig und das ist Der Hexenarchetyp, das ist eine böse und gemeine Frau, die aber über besondere Kraft verfügt. Wir erinnern uns wieder an die mütterlichen Worte der Kraft. Damit aber nur Schaden wirkt und sozusagen Schlechtes bewirkt. Da sehen wir, dass unsere Gesellschaft als Gesamtes dafür gesagt hat, dass dieser Archetypus eben keine helle, lichte Seite mehr hat, sondern einzig und allein durch ihren Schatten und ihre negativen Anteile bestimmt wird. Ein weiterer sehr weit verbreiteter Archetypus für Frauen ist übrigens der der Prinzessin. Der wird gekennzeichnet durch Jugendlichkeit, Unschuld und große Schönheit und auch durch eine starke Handlungsunfähigkeit, denn die Prinzessin handelt nicht selbst. Sie ist der Trumpf, den der Held auf seiner Reise gewinnt. Sie wird erobert und führt dann ein glückliches Leben in immerwährender Freude. Sie muss nichts Besonderes leisten, sondern einzig ihre Schönheit und ihre Unschuld und Perfektion zur Schau tragen. Und da müssen wir uns gar nicht weit umschauen. Die Social-Media-Plattformen sind voll davon. Wir finden sie in Beauty-Zeitschriften, in Film und Fernsehen, in der Werbung, in vielen Büchern und Geschichten und natürlich auch im Märchen und in der Musik. Sie ist omnipräsent, sie wird uns Frauen permanent vorgehalten. Wir sollen also lieber Prinzessin sein wollen und demnach streben. Und der Hexenarchetyp wird gleichzeitig konnotiert mit Hässlichkeit. Wir denken an die Warze auf der Nase, an die Einsamkeit, die Hütte irgendwo mitten im Wald, die Ehelosigkeit, die Partnerschaftslosigkeit, die damit einhergeht. Und das wird als zunehmend als Schreckensgespenst verkauft, von dem wir uns fernhalten sollen. Zurückgreifend auf die Göttin Hekate, sie gilt heute eben als die Göttin der Hexen. Sie ist ebenfalls jungfräulich, bleibt unvermählt, das ist das Wesen ihrer Kraft. Sie war tatsächlich ursprünglich die Patronin der Hebammen und Gebärenden, das heißt, sie ist eine Lebensspenderin. Sie verkörpert die Dreifaltigkeit von Himmel, Menschenwelt und Unterwelt. Man glaubte nämlich früher, die Sonne würde während der Nacht durch die Unterwelt reisen, sodass die Sonnengöttin auch zugleich die Göttin der Unterwelt war. Man feierte später in Griechenland ihr zu Ehren riesige Feste, die als Hekatomben beschrieben wurden, gewaltige Opferfeste. Später wurde der Begriff Hekatomben abgewandelt und zählt nur noch für große Unglücksfälle mit einer hohen Zahl an Todesopfern. Auch hier haben wir wieder die Umdeutung in das Negative und in das Dunkle. Dabei ist es aber Hekate, die die Klagen der Göttin Demeter erhört, als diese nach ihrer Tochter Persephone sucht, die von Hades in die Unterwelt entführt worden ist. Es ist Hekate, die Demeter in die Unterwelt begleitet, was eine ihrer wichtigsten Funktionen ist, denn mit ihren Schlüsseln kann sie eben sowohl den Himmel aufschließen als auch die Unterwelt. Sie ist zugleich auch die Göttin der Orakel und der Seherin. Sie verfügt also über ein größeres Wissen. Sie kann im Dunkeln sehen und ist eben die Fackelträgerin, die jene, die den Mut haben, sich in der Dunkelheit der Unterwelt zu bewegen, Licht spendet. Man nennt sie auch die Herrin des Liminalen, also der Grenzbereiche menschlichen Seins zwischen Leben und Tod, aber auch der Grenzbereiche unseres Bewusstseins. Und die sind sehr viel vielfältiger, als uns das heute bewusst ist. Wir leben alle so in unserem Alltagsbewusstsein. Wir kennen vielleicht noch veränderte Bewusstseinszustände durch Traum und Schlaf. Und der ein oder andere wird vielleicht auch schon mal mit Drogen experimentiert haben und deshalb wissen, dass sich Bewusstseinszustände eben auch verändern. Aber tatsächlich ist die Abstufung von Bewusstseinszuständen, die wir erreichen können, sehr viel größer und umfangreicher. Und genau dafür steht Hekate, ihr Symbol. Das Rad der Hekate symbolisiert eben auch diesen Wandel, Wechsel der Bewusstseinszustände, in die man eintreten kann. Und da schließt sich der Kreis eben wieder zu Carl Gustav Jung, mit dem wir uns ja schon in der letzten Episode beschäftigt haben. Denn für ihn war es tatsächlich so, als er aufbrach, die Landschaften der Seelen zu erforschen. Es gibt ein Buch über ihn, das nennt ihn sogar den Herrn der Unterwelt. Diesen Begriff hat er wohl selber ins Leben gerufen und auch gepflegt, dass er tatsächlich verwundert darüber gewesen ist, wie wenig wir über die Innenwelten der Seele und ihre Zugänglichkeit in veränderten Bewusstseinsstufen, Meditation, Trance, Schlaf und so weiter, wissen. Das verwunderte ihn sehr, wie ist das möglich, dass wir so wenig darüber wissen. Und dazu muss man sagen, das ist Wissen, das verloren gegangen ist. Denn wenn wir den Bogen wieder zurückspannen zu den Anfängen der Menschheit im Vorchristentum, dann finden wir dort als den vermutlich allerersten Beruf in Verbindung mit der Hebamme war der Schamane, die Schamanin, also jemand, der durch Training und Wissen, durch oral weitergegebenes Wissen, also mündlich tradiertes Wissen, in der Lage war, seinen Bewusstseinszustand zu verändern, den Seelenflug anzutreten, als Trommelreiter auf dem Klang der Trommel. Wir wissen, dass Trommeln mit einer bestimmten Geschwindigkeit eben diese tranceähnlichen Zustände hervorrufen können. Und der Schamane, die Schamanin, ist jemand, der diesen Seelenflug antritt und Eintritt in die transzendente Welt, in die Welt des Göttlichen, die spirituelle Welt und von dort mit Botschaften symbolhaften Botschaften zurückkehrt. Und diese Symbole sind ein starker Hinweis darauf, dass man sich da eben mit dem kollektiven Unterbewusstsein, unserem großen Wissensfundus in Verbindung gesetzt hat. Und diese Botschaften dienen eben dazu, die Seele und damit den Körper zu heilen. Das wurde nicht als getrennt betrachtet, sondern jegliche Art von Krankheit wurde als ein spirituelles Ungleichgewicht betrachtet. Da hat jemand ein Gebot übertreten, meinetwegen den Namen eines Verstorbenen ausgesprochen oder sich an einer Grabstätte aufgehalten. Oder er wurde auch tatsächlich mit negativer Energie belegt von einem Widersacher, jemandem, der eifersüchtig ist, wie auch immer. Jedenfalls der Schamane, die Schamanin bringt Kenntnis darüber aus der anderen Welt mit hierher und erklärt eben auch, wie durch Ritual, durch die Einnahme von Kräutern, durch bestimmte Verhaltensregeln dafür gesorgt werden kann, dass das spirituelle Gleichgewicht wiederhergestellt wird und so die Seele eben wieder Frieden finden kann, was sich dann darauf auswirkt, dass eben auch der Körper Heilung findet. Die Seelenreisen der Schamanen, die wir aus der Steinzeit heraus schon kennen, die sind auch hier in unseren Gefilden mehr als eindeutig belegt. Das Museum für Vor- und Frühgeschichte in Halle hat das Skelett einer Schamanin mit all ihren Werkzeugen. Das wird dort ausgestellt und eben auch erforscht. Sehr empfehlenswert, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Aber der Begriff Schamanismus an sich geht eigentlich auf die sibirischen Schamanen zurück. Wir finden ihn überall auf der Welt, sowohl in Polynesien als auch im indigenen Nord- und Südamerika. Der Schamane ist immer jemand, der in umfassendes Heilwissen über die Landschaft der Seele, über den Zugang zur Seele und die Art und Weise, wie man sie heilen kann, eingeweiht ist und der dieses Wissen eben auch nur an Eingeweihte weitergibt. Kennzeichnend für dieses Wissen ist, dass es eben nicht aufgeschrieben wird. Und genau da kommt auch schon der Punkt, warum wir uns daran nicht mehr erinnern können, weil die katholische Kirche tatsächlich alles dafür getan hat, um dieses Wissen zu vernichten. Als sich der christliche Glauben hier in Europa ausbreitete, ging es darum, den Volksglauben, die Volksreligion der germanischen Stämme zu vernichten. Das hat man eben gemacht, indem man die heiligen Orte, die heiligen Haine, die heiligen Bäume vernichtet hat als Kultstätten, als Ankerpunkte ihrer Religion und dafür gesorgt hat, dass man sie mit Gewalt christianisiert hat. Der Volksglauben als solches blieb trotzdem über viele Jahrhunderte unter der Oberfläche vital, das wissen wir von tatsächlich verschiedenen Schriften, aber auch von Funden, dass man zum Beispiel unter den Türschwellen Sachen vergraben hat, dass man Gräber und so weiter mit bestimmten Sachen markiert hat. Also der Volksglaube blieb vital bis eben zum Anfang der frühen Neuzeit und der Hexenverfolgung, in der es tatsächlich um eine rigorose Ausrottung und Strafbarkeit für jegliche Handlungen, die damit in Verbindung stehen, gestanden hat. Und das war tatsächlich sozusagen der finale Schlag an diesen Volksglauben, an diese Volksreligion. Zu der auch gehört, dass wir viele Sachen einfach nicht mehr wissen. Wir wissen über die Heilkräfte vieler unserer heimischen Kräuter nicht mehr Bescheid, weil das Wissen vernichtet worden ist. Das müssen wir uns heute alles neu aneignen und uns neu damit beschäftigen. Noch brutaler ging man tatsächlich in der Kolonialisierung vor. Da wurden Schamanen eben gezielt ermordet. Die Missionare schreckten da zum Teil auch nicht vor Taschenspielertricks zurück, indem sie sich als die besseren Schamanen etablierten, etwa durch Magnetismus, Spiegel und so weiter, und zeigen wollten, dass sie als christliche Schamanen eben über die besseren Kräfte verfügten, weil sie die richtige Religion hatten. Es war also ein Kampf der religiösen Experten, wenn man so will, bei dem die traditionellen Wissensträger den Kürzeren zogen. Das geht natürlich auch einher mit der Ausbreitung von Seuchen, die im Gefolge der kolonialen Herren in diese Länder gekommen sind und die ein Sterben und Leiden in einem ungekannten Ausmaß bedeuteten für die einheimische Bevölkerung. Das heißt, die klassischen Erklärungsmuster für solche Unglücke, aber auch die klassischen Behandlungsmethoden versagten. Und jetzt auf einmal gibt es da eben neue religiöse Experten und die sagen, wir haben den viel besseren Glauben, schwört eurem Glauben ab und tretet zu uns über, eben auch durch ein Ritual, nämlich die Taufe. Und ihr habt vor diesen Krankheiten nichts mehr zu befürchten. Eine Lüge, wie wir heute wissen. Katja ist also die Hüterin des Liminalen, der Grenzbereiche menschlichen Seins zwischen Leben und Tod. Und diese veränderten Bewusstseinszustände sind für jeden von uns nach wie vor auch erreichbar. Wir trainieren das heute nur nicht mehr so, wie das vielleicht zu anderen Zeiten der Fall gewesen ist. Nur durch die Veranlagung dazu, dass wir diese veränderten Bewusstseinszustände erreichen können. Ich habe in Folge 1 darüber gesprochen, dass das eben im Zyklus des Mondes oder der Menstruation allein aufgrund körperlicher Veränderungen im Körper der Frau möglich gewesen ist und bis heute ist. ermöglicht das eben auch der, oder hat das der Hekate ihr Überleben in den Grenzbereichen unserer Psyche und in der Dunkelheit ermöglicht. Denn sie wirkt eben im Verborgenen und der Dunkelheit und ist sehr machtvoll. Wenn man sich heute auf eine kurze Internetrecherche begibt, dann findet man überall auf der Welt Frauen, die Hekate verehren und ihr zu Ehren Schreine und Altäre errichten. Sie ist die Wächterin der Wegkreuzungen, vor allen Dingen der Wegkreuzungen, wo sich drei Wege kreuzen. Wir finden sie im Kampf mit dem Riesen auf dem berühmten Altar von Pergamon zu sehen in Berlin. Und in ihrer Wandlungsfähigkeit ist sie eben ein Relikt aus der Zeit vor dem Patriarchat, wo sie vermutlich als Erd- und Sonnengöttin verehrt worden ist, aber eben auch als Verkörperung von Bewusstsein und Wissen an sich und die Rolle einer Art Weltseele übernimmt. Um das zu erklären, muss ich ein wenig aufholen, versuche mich aber so knapp wie möglich zu fassen, was das angeht. Die Beziehung zu Hekate, die auch viele Frauen heute noch leben, die sich mit Göttinnen, mit der dunklen Mutter, mit dem Archetyp und so weiter beschäftigen, wird gestaltet durch die Gnosis. Folgt man der Gnosis, so ist Hekate eben nichts anderes als der Heilige Geist, der nicht nur Leben, sondern auch Bewusstsein spendet. Sie hat nicht nur eine Verbindung zu Sonne und Mond, sondern eben auch zum Mond und seinem immerwährenden Wandel. Heute eben bringt man sie mit höllischen Geistern, Nekromantie und dem Bösen in Verbindung. Eine bewusste Dämonisierung durch das Christentum, wo man Hekates Macht und Wandelbarkeit fürchtete und das tatsächlich nicht, das tatsächlich aus gutem Grund. 1945 tauchten in der Nähe des ägyptischen Ortes Nakamadi frühchristliche Schriften auf, die der Bibel zugeordnet werden können, aber eben kein Teil davon sind und die den lange Zeit unbeachteten und vergessene Geschichte der Gnosis des gnostischen Christentums erzählen, die zur Zeit, als man sich daran macht, das Neue Testament aufzuschreiben, also zu Christi Geburt und den Jahrhunderten unmittelbar danach, höchst lebendig war. Gnosis bedeutet Erkenntnis und beschreibt einen inzwischen im Christentum höchst verpönten Weg der Gotteserkenntnis, der aber eben zu Zeiten von Jesus Leben sehr viele Anhänger hatte. Es handelt sich dabei um religiöses Wissen, das aus einer unmittelbaren Erfahrbarkeit heraus entsteht. Das bedeutet, der Gott oder die Göttin offenbaren sich dem Glaubenden durch sichtbare Zeichen. Die wahre Natur der Göttin und der Welt kann erkannt und erfahren werden. Also es ist keine Glaubensfrage, sondern es ist tatsächlich eine konkrete Erfahrung. Und diese Erfahrungen lassen sich leicht als unmittelbare Gotteserfahrung während veränderter oder transzendenter Bewusstseinszustände erkennen. Übrigens ist das auch etwas, was sich in vielen Berichten der Gegenwart, wenn Frauen darüber erzählen, warum sie Hekate als ihre Schutzgöttin gewählt haben, warum sie Altäre und Schreine errichten, dann erzählen alle eine gleichlautende Geschichte und die lautet immer, sie befinden sich oder befanden sich in einer tiefgreifenden persönlichen, existenziellen, psychischen, gesundheitlichen Krise mit einem absoluten Tiefpunkt. Sie fühlten sich umgeben von Dunkelheit, totale Verzweiflung und auf einmal hat sich in ihnen, in ihrem Bewusstsein, in ihrer Gewahrwerdung der Welt etwas geregt, ein anderes Sein, eine andere Entität. Und das ist eben Hekate mit ihren Fackeln, die den Weg aus dieser Dunkelheit heraus weist und die diesem Leiden einen Sinn verleiht, nämlich, dass wir natürlich durch jede Krise, die wir erfolgreich durchstehen, wachsen, sich unsere Persönlichkeit vertieft und wir einen anderen Zugang zum Leben an sich gewinnen. Nie ist das Leben lebendiger, reicher, voller und erfahrbarer als in dem Moment, wo wir erst gekämpft haben, aus einer tiefen Krise hervorgehen und direkt wieder auf das Leben, direkt wieder Kontakt mit dem Leben haben. Sind wir in unserem Alltagszustand, wo alles so einigermaßen funktioniert, fühlen wir uns oftmals dem Leben nicht sonderlich verbunden, weil es plätschert ja alles so dahin. Man ist gefangen in seinen Verpflichtungen, Arbeit, Kinder, Partnerschaft, Hobby und dazu das Leben tatsächlich bewusst zu erfahren, kommen wir nur sehr selten. Das ist anders, wenn durch eine Krise das Leben auf den Kopf gestellt wird, dann kriegen wir einen ganz anderen Kontakt zum Leben. Auf einmal schmecken die Dinge intensiver, Kleinigkeiten gewinnen eine ganz neue Bedeutung, vor allen Dingen, wenn man mit dem Tod konfrontiert worden ist, in welcher Form auch immer, ob durch Krankheit oder Verlust. Und genau für diese veränderte Wahrnehmung des Lebens steht Hekate. Die christliche Gnosis ist eine tatsächlich sehr komplexe Angelegenheit, auf die ich jetzt nicht in allen Details eingehen werde. Ganz grundsätzlich geht man eben davon aus, dass es eine oberste, über allem stehende Gottheit gibt, die sich in unzähligen Emanationen, also verschiedenen Untergottheiten, ausbreitet und die Welt erfüllt. Aber die Menschen als ihre Geschöpfe haben keinen direkten Zugang mehr zu dieser Gottheit und diesen Entitäten, weil sie durch das Handeln eines sogenannten Demiurgs davon abgetrennt sind, einer bösen Kraft, die sich als Gott ausgibt und uns Menschen und unsere Seelen in einer Art sklavenähnlichen Bewusstseinsgefangenschaft hält. Ja, Matrix lässt grüßen. Das ist genau die Erzählung, die wir eben auch in den Matrix-Filmen wiederfinden und die ihren Ursprung eben in dieser gnostischen Erzählung hat. Die Gnosis glaubt auch an eine große Muttergöttin, die der Anfang von allem ist und die ein erstes Kind hervorbringt. Das ist Sophia, die Weisheit, eben auch eine Göttin. Und Hekate ist Teil dessen, als der Weltgeist, die Weltseele, der Heilige Geist, der sozusagen überhaupt die ganze Geschichte in Gang setzt. Denn die erste Göttin, das große Runde, wenn man das so nennen möchte, ist für sich allein, braucht aber Stimulation, um sich selbst zu erfahren, um sich in dieser Welt zu verwirklichen, um überhaupt diesen Prozess der Emanationen anzustoßen. Und dieser Impuls kommt tatsächlich durch Hekate aus der Dunkelheit, aus dem leeren Raum, aus dem Nichts. Denn sie wohnt ja in den liminalen Bereichen. Das ist eben der Grund, warum sich viele Anhängerinnen der Hekate auf die Gnosis beziehen. Für uns bedeutet das, dass Hekate tatsächlich direkt erfahrbar ist. Und zwar gerade in krisenhaften Momenten, wenn wir uns selber in den Grenzbereichen zwischen Leben und Tod bewegen. Das ist psychologisch und neurobiologisch auch durchaus erklärbar, weil großer Stress, Kummer und Schmerz können eben veränderte Bewusstseinszustände hervorrufen durch unsere körpereigenen Botenstoffe. Und das kann dafür sorgen, dass wir uns von unserem Körper losgelöst fühlen oder die Wirklichkeit aus einer anderen Perspektive heraus betrachten. Wenn wir uns die Archetypen, so wie sie C.G. Jung beschrieben hat, nochmal in Erinnerung rufen, dann verwundert das schon sehr, dass bestimmte grundlegende Erfahrungen weiblichen Seins darin nicht vorkommen. Also der Anfang der Menstruation, Mütterlichkeit, Mutterschaft, Schwangerschaft an sich, die Geburt als solches, aber auch der Übergang in die Menopause, spielt in all diesen Archetypen überhaupt keine Rolle, so als würde das nicht stattfinden, als wäre das nicht die Grundlage allen Lebens, aus dem wir überhaupt hervorgehen. Im Laufe dieses Podcasts werde ich andere weibliche Archetypen, die natürlich nach wie vor weiter existieren. Wir Frauen machen die Hälfte der Menschheit aus und unsere Erfahrungen sind damit vital und auch existent. Sie sind eben nur sozusagen im öffentlichen Diskurs, im wissenschaftlichen Diskurs, im Austausch darüber, was unsere Psyche und unser Sein ausmacht, was Bewusstsein ist, werden sie ausgeblendet, weil man sich eben genau mit diesen Fragen nicht beschäftigen möchte. Eine ganz entscheidende Frage, auf die ich in der nächsten Episode des Podcasts sprechen kommen werde, ist die Frage, gibt es ein spezifisch weibliches Bewusstsein? Eine schwierige Frage, denn wir können bis heute ja noch nicht mal eindeutig klären, was Bewusstsein ist. Und jetzt die Frage, gibt es ein geschlechtlich geprägtes Bewusstsein? Eine interessante Frage, auf die es tatsächlich sehr viel mehr Antwortmaterial gibt, als sich zunächst vermuten lässt. Also es gibt natürlich weitere weibliche Archetypen, die auch vielfach schon von anderen Autorinnen beschrieben worden sind. Dazu gehört die Heilerin, die Priesterin, die Seherin, die Lehrerin, die Kriegerin, die Mutter, die Geliebte, die Künstlerin und die Königin, um einige zu nennen. Je nach Autorin werden diese auch nochmal umbenannt, abgeändert, wie auch immer. Darauf werden wir in den folgenden Episoden eingehen. Mein Ansatzpunkt ist aber zu erklären, wie kann es sein, dass diese Archetypen verschwanden? Und dass wir heute solche Schwierigkeiten haben, uns bewusst mit ihnen zu verbinden. Und was macht das eigentlich mit uns Frauen und unserer Psyche? Und dazu will ich ein prägnantes Beispiel hervorgreifen. Es gibt zwei Arten von Frauen, die unsere Gesellschaft überhaupt nicht leiden kann. Das eine ist die arme Frau, ist die arme und alte Frau. Und das andere ist die dicke Frau. Beide werden in dieser Gesellschaft geschasst und verpönt. Die alte Frau ist die alte Schabracke, nicht länger fruchtbar. Sie wird unsichtbar gemacht. Vielfach macht sie die Erfahrung, dass sie von ihrem Partner verlassen wird. Der sucht sich ein jüngeres Modell. Die Kinder wenden sich auch ab. Beruflich geht es auch irgendwann nicht mehr weiter. Und alles, was ihr bleibt, ist die Einsamkeit und die Unsichtbarkeit. Und der verzweifelte Versuch, eine Rückanbindung an diese Gesellschaft und an dieses Leben zu finden. Das ist jetzt eine sehr drastische und zugespitzte Beschreibung, aber ich glaube, jeder von uns kann damit etwas anfangen und kennt auch Filme, Geschichten, in denen so eine Figur auftaucht. So sieht unsere Gesellschaft ältere Frauen und genau diese Perspektive möchte ich jetzt in Frage stellen. Wir haben in Folge 1 darüber gesprochen, dass es die Menstruation ist, die uns überhaupt zu Menschen macht, weil Tiere eben nun mal die meisten von ihnen nicht menstruieren. Es gibt eine weitere Sache, die nur uns Menschen zu eigen ist und das ist die Tatsache, dass wir Großmütter haben. Großmütter haben wir deshalb, weil Frauen eben ab einem bestimmten Lebensalter in die Menopause gehen und Wissenschaftler haben sich intensiv gefragt, warum macht die Natur das? Also eigentlich wäre es doch klüger, Frauen so lange wie möglich fruchtbar zu halten. Wir brauchen Eheweg, um so ein Kind auf die Welt zu bringen, neun fast 10 Monate und so weiter. Wäre es da nicht sinnvoller, die Fruchtbarkeit von Frauen einfach länger zu bewahren? Warum hat die Natur das eingeführt und hält auch nach wie vor daran fest? Die Antwort darauf hat man gefunden, indem man Vergleichsstudien angestellt hat und man nennt die Fragestellung danach übrigens das sogenannte Großmutterparadox. Und diese Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder, die in Gesellschaften aufwachsen, in denen Großmütter vorhanden sind, um ein vielfach höheres Überlebenschancen haben, als Kinder, die in Gesellschaften aufwachsen, in denen es keine Großmütter gibt. Die Existenz von Großmüttern, also Frauen, die selbst keine Kinder mehr bekommen können, die aber der nächsten Generation, ihren eigenen Töchtern helfen, die Kinder großzuziehen. Und so ein Kind großzuziehen ist ja tatsächlich eine große Herausforderung, denn kein anderes Lebewesen kommt so unreif zur Welt, wie wir das tun. Die Existenz der Großmütter sichert tatsächlich den Fortbestand der Gruppe, den Fortbestand der Kinder, dass sie überleben und dass sie älter werden, und zwar in einem signifikanten Ausmaß. Wir brauchen also die Großmütter, damit wir überhaupt Mensch sein und erwachsen sein werden können. Allein diese von der Natur vorgegebene Bedeutung sollte uns die Wertigkeit älterer Frauen klar machen und vor Augen führen, doch davon sind wir nach wie vor weit entfernt. Alte Frauen bekommen nur dann Zuspruch, wenn sie sich möglichst jung halten, also da wird dann eine Madonna abgefeiert, weil sie immer noch aussieht wie, oder eine Heidi Klum, weil sie vermeintlich immer noch aussieht wie 20, weil das Alter an sich keinen Wert hat. Für Männer zählt das nicht, bei Männern ist das was vollkommen anderes, da werden graue Schläfen und so weiter dann eher mit Macht und Geld gleichgesetzt und die haben auch kein Problem aufgrund dessen, sich dann nochmal jüngere Partnerinnen zu angeln. Für Frauen ist das eine vollkommen andere Situation, gegen die auch schon viele Frauen mit verschiedenen Inhalten und so weiter angehen und versuchen, dieses Bild zu verändern. Aber es sitzt schon sehr tief und sehr fest in unseren Köpfen. Ältere Frauen stehen für Weisheit, für Wissen, für gesammelte Erfahrungen, die sie dem Kreis der anderen zur Verfügung stellen können. Sie stehen für Mütterlichkeit und für Fürsorge, für Erdung, für die Anbindung an die Natur und an ihre Kreisläufe, für tiefes Wissen, für tiefes Körperwissen. All das wird eben ausgeklammert. Das drückt sich eben auch dadurch aus, dass man Frauen, wenn sie keine Kinder mehr bekommen wollen und es zu irgendwelchen Problemen im Unterleib kommt, sofort gesagt wird, naja, dann räumen wir das alles aus, als wäre man irgendwie so ein Maschinenersatzlager. Eine gruselige Vorstellung überhaupt von Körperlichkeit, denn auch wenn Frauen nicht mehr gebären können, sind sie auf die hormonellen Signale aus Gebärmutter, Eierstöcken und so weiter angewiesen. Das ist ein Teil unseres Seins und damit auch unseres Bewusstseins. Die andere Frau, die mit Verachtung und Geringschätzung bedacht wird, ist die dicke Frau. Es gibt nichts, was Männer so sehr fürchten wie dicke Frauen. Und auch das ist eben eine patriarchale Verbiegung dessen, was runde, volle Frauen eigentlich mal bedeutet haben. Auch da müssen wir nur wieder einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Die Göttinnenfiguren, von denen ich bereits gesprochen habe, zeigen alle füllige Frauen. Warum? Nicht einfach nur, weil die Leute wenig zu essen hatten, sondern tatsächlich, weil die Fülle symbolhaft für etwas steht. Also die Symbolebene ist ja immer mehr als das Reine, was wir eben betrachten können, sondern muss eben entschlüsselt werden. Und die Entschlüsselung dieser fülligen Frau steht für etwas anderes. Die füllige Frau steht für die Phase der Frau, die zwischen dem Bekommen der eigenen Kinder und dem Übergang in die Menopause, und wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, können das zwischen 10 und 20 Jahren sein, steht die füllige Frau für die Frau, die in der Fülle ihrer Macht, in der Fülle ihrer Kraft, in der Fülle ihres Gebens steht. Die Veränderungen, die in unserem Körper vor sich gehen, spiegeln sich in unserer Seele und umgekehrt. Und das trifft nicht nur auf die individuellen Prozesse zu, die wir machen, sondern es ist natürlich auch das kollektive Unbewusste, was sich seinen Ausdruck in unseren Körpern sucht. Füllige Frauen sind auf der Höhe ihrer kreativen Leistungsfähigkeit. Sie können, wenn sie die Blockaden aufgrund der Zuschreibung von außen überwinden, Unglaubliches erschaffen. Sie können die Räume kreieren, in denen andere sich wiederfinden, in denen Heilung, spirituelle Entwicklung, Wachstum, Weiterentwicklung möglich sind. Sie können tatsächlich neue Ideen in das Sein rufen. Da sind wir wieder bei den mütterlichen Worten der Macht. Ihre Körper sind Sinnbilder der Fülle, mit denen uns die große Mutter als ältester und überhaupt erster Archetyp von allen segnet, und durch sie hindurch fließt eine wahrhaft magische Energie, die dafür sorgt, dass sie neue Ideen in Windeseile materialisieren und zum Wohle aller ausgestalten werden. Dicke Frauen sind, wenn man es ganz simpel runterbrechen möchte, die Motoren unserer Gemeinschaft, unserer Verbindungen und Beziehungen, und wir tun gut daran, sie nicht länger zu diskriminieren und zu beschämen, was übrigens auch auf die alten Frauen zutrifft. Als ich angefangen habe, mich mit der Frage zu beschäftigen, was wurde eigentlich aus dem weiblichen Archeplot, warum erzählen wir uns solche Geschichten über Frauen und nicht ganz andere, warum haben wir diesen Mangel an weiblichen Archetypen und welche Rolle spielen eigentlich die Göttinnen dabei, da wurde ich auf vielfältiger Stelle fündig. Eines davon ist das Buch Gynäkologie, eine Metaethik des radikalen Feminismus von der Feministin Mary Daly. Das Buch hat schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel, hat trotzdem eine uneingeschränkte Leseempfehlung für jeden, der sich damit beschäftigen möchte. Und Mary Daly interviewt in diesem Buch eben Joseph Campbell und befragt ihn zu der Heldenreise, weil sie genau das, was ich auch bemerkt habe, ist ihr eben auch aufgefallen. Und Joseph Campbell, der Entdecker und Beschreiber der Heldenreise, antwortet dann darauf: Die Frauen brauchen die Heldenreise nicht, denn sie sind schon immer da. Was meint er damit? Er meint damit, dass wir die große Seelenreise im Außen, das große Abenteuer deshalb nicht brauchen, denn der Kontakt zu transzendenten Seelenzuständen, zu der Innenwelt, zum kollektiven Unbewussten ist uns allein aufgrund unserer Körperlichkeit gegeben. Aufgrund der Tatsache, dass wir menstruieren, aufgrund der Tatsache, dass wir Kinder auf die Welt bringen, wandeln wir ohnehin schon immer in den Grenzbereichen zwischen Leben und Tod und haben deshalb einen ganz anderen Zugang dazu, als dass die Männer haben, denen diese Erfahrungen fehlen. Und deshalb ist unser Zugang zu diesem Transzendenten, zu diesem Göttlichen schon von Natur aus eben ein vollkommen anderer, intuitiver und instinktiver und ein Zugang, der eben sowohl von der modernen Wissenschaft als auch vom Christentum, also von vielen anderen Religionen massiv bekämpft worden ist. Da geht es nämlich tatsächlich um eine Vorrangsposition. Also wenn wir Frauen mit diesem Zugang schon auf die Welt kommen und sozusagen so, wie es in alter Zeit gewesen sein wird, das ist eben vielfach belegt, unter anderem durch die Studien von Maria Gimbutas, die überall auf der Welt Ausgrabungen, Keramiken, Bestattungsstätten und so weiter untersucht hat, die Symbolsprache dieser Orte untersucht hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der Anfang aller Religionen überall auf der Welt eben weiblich gewesen sein muss. Joseph Campbell hat zu ihren Büchern übrigens auch das Vorwort geschrieben, weil ihn das ebenso fasziniert hat. In der Forschung, in der Mainstream-Forschung, in der männlich geprägten Mainstream-Forschung haben ihre Erkenntnisse kaum Widerhall gefunden. Sie stammen aus dem Ende der 90er Jahre. Die Bücher sind teilweise heute nur noch antiquarisch verfügbar. Auch da eine große Leseempfehlung für. Wenn es tatsächlich so ist, dass Frauen sozusagen diesen intuitiven, instinktiven Zugang zu diesen besonderen transzendenten Bewusstseinszuständen mit ihrem gesteigerten Erkenntnis- und Bedeutungsgewinn ist, dann ist das etwas, was Männern massive Angst gemacht hat, weil es ein Machtfaktor ist. Also wurde dafür gesorgt, dass Frauen möglichst wenig über diesen Zugang wissen. Deshalb mussten die Zusammenkünfte und vor allen Dingen die geheimen Zusammenkünfte von Frauen unterbunden und verboten werden. Die Frauen wurden in die klassische patriarchale Kleinfamilie eingeführt und getrennt von ihren Müttern und Großmüttern und der Überlieferung von Wissen, die dort stattgefunden hat. Und eben später wurde das auch mehr und mehr dämonisiert. Wir erinnern uns an die Wandlung der Göttin Hekate, die ist dafür symbolhaft. Und in der Neuzeit, jetzt in unserer jüngeren Vergangenheit, haben wir, und da spreche ich ganz klar die Psychologen und Psychoanalytiker von C.G. Jung bis Sigmund Freud an, wurden Frauen, die diesen Zugang dennoch gefunden haben, egal ob jetzt in einer künstlerischen Arbeit oder in welchen Ausdrucksformen auch immer, einfach für verrückt erklärt. Man hat ihnen, und das ist interessant, man hat ihnen die Gebärmutter herausgenommen. Und die ist ja tatsächlich die Quelle dieser Veränderung oder der Ursprung dieser veränderten Bewusstseinszustände in Form von Hormonen als Botenstoffen, die die Wirklichkeitsverarbeitung im Gehirn verändern. Auf meiner Suche nach dem weiblichen Archeplot habe ich mich natürlich damit beschäftigt, dass es auch anderen Frauen, denn die Schriftstellerei als solche ist ja nicht so jung und zum Glück gibt es auch schon seit vielen Jahrhunderten Frauen, die schreiben, auch wenn wir darüber sehr wenig wissen, aber tatsächlich war ich mir darüber im Klaren, dass ich nicht die Erste und die Einzige sein kann, der das aufgefallen sein muss, dass die klassische Heldenreise auf den Mann ausgerichtet ist und weibliche Erfahrungswelten eben vollkommen ausblendet und habe mich auf die Suche begeben und bin eben fündig geworden. Die erste, mit der ich mich beschäftigt habe, war Maureen Murdoch. Sie ist eine Schülerin von Joseph Campbell und hat ein Buch darüber geschrieben. Das einzige, das tatsächlich auch auf Deutsch übersetzt worden ist, das heißt Der Weg der Heldin, eine Reise zur inneren Einheit. Sie beschreibt da eben drin auch, dass Frauen sich in einer spirituellen Krise befinden, deren Ursache eben genau diese Nachahmung des Modells der männlichen Heldenreise ist, die aber dem Frausein nicht gerecht wird. In ihrem Buch sind ganz viele Dinge drin, die sich auch in meiner Analyse und sozusagen meinem Gegenentwurf zur männlichen Heldenreise wiederfinden, nämlich tatsächlich die Loslösung vom Vater, das krisenhafte Erlebnis, die Erfahrung, dass man aufwacht, dass man aufhören soll, vor der Dunkelheit Angst zu haben und auch vor dem Verrücktwerden, vor dem Ausgestoßenwerden, dass genau darin eben ein besonderes Heilungspotenzial birgt. Und dann macht sie eine Abbiegung, die hat mich sehr enttäuscht, als ich das gelesen habe, aber das ist wahrscheinlich auch ihrer Zeit oder ihrem, ja, dem Bewusstseinszustand, den es damals gab. Das Buch stammt aus dem Ende der 80er Jahre, die deutsche Version ist 1990 erschienen. Jedenfalls endet ihre weibliche Heldenreise damit, dass die Frau den richtigen Mann findet und ihm hilft, das verwundete Männliche zu heilen. C.G. Jung lässt grüßen, damit kann ich tatsächlich nicht sonderlich viel anfangen und so ging es anderen Autorinnen später eben auch. Eine von ihnen ist Gail Carriger. Sie hat das englischsprachige Buch geschrieben, The Heroine's Journey. Sie ist in Amerika eine Bestseller-Autorin und auch sie hat einen ganz interessanten Ansatz zur weiblichen Heldenreise geschaffen
Und sie sagt eben, sie führt auch einige Göttinnen an. Das ist ganz interessant, wie sie eben auch erklärt, warum sie auf die Göttinnen zurückgreift. Da gehe ich vollkommen d'accord mit. Und ihre Heldenreise endet eben so, beziehungsweise beginnt damit, dass die Frau ihr familiäres Netzwerk verliert, dann durch eine Reihe von Stufen durchgeht, unter anderem auch durch die Unterwelt und letztendlich wieder auftaucht und auf Rache und Ruhm verzichtet, sondern sich tatsächlich zu einem Kompromiss bereit erklärt mit der patriarchalen Welt, auf die sie da trifft. Ich glaube, es liegt nahe, warum ich auch mit dieser Art der Heldenreise nichts anfangen kann, obwohl das, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass sie eben dabei die Beziehungen betont. Die Beziehungen, die wichtig sind für die Heldinnen, die ihr Umfeld, die Familie, die Freunde, die Verbündeten, dass das im Vordergrund für die Heldin steht. Denn ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt weiblichen Bewusstseins, weiblichen Daseins, der sich auch in den Büchern, in denen starke weibliche Figuren vorkommen, immer wieder ausdrückt und niederschlägt. Eine weitere Autorin ist Victoria Lynn Schmidt, deren Heroines Journey tatsächlich auch von Christopher Vogue da verlinkt und aufgeschaltet wird. Also er misst ihrer Heroines Journey eine besondere Bedeutung zu. Auch hier gibt es wieder bestimmte Aspekte, die sich auch in meiner Analyse der Heldenreise beziehungsweise in meinem Gegenentwurf wiederfinden. Dazu gehört der Verrat beziehungsweise die Realisierung. Sie hält eben richtig fest, dass die Frauen am Ende weniger nach äußeren Siegen und Gewinnen streben. Das ist etwas, was ich auch bestätigen kann, sondern dass es eher um eine innere Veränderung geht, die Frauen durchmachen, also um den Aspekt der Transformation. Das kommt aber bei ihr nicht so wirklich durch, sondern es wird immer in Unterschied oder im Vergleich zur männlichen Heldenreise erklärt, was ja auch richtig ist. Sie ist ja sozusagen, da sind wir wieder mitten beim Patriarchat. Die klassische Heldenreise ist eben die Norm. Die weibliche wird als eine Abweichung dessen beschrieben. Und daran störe ich mich, denn tatsächlich ist es so, dass der Ursprung allen der weibliche Archeplot ist. Dieser wurde korrumpiert und verändert durch die männliche Heldenreise. Und nun geht es darum, wie wir sozusagen anhand dieser Geschichte von Verlust eine Heldenreise etablieren können, die vollkommen unabhängig ist von dem, was Männer zu sagen haben. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Ich bedanke mich sehr für das Zuhören, freue mich sehr über Feedback oder Fragen. Tatsächlich ist inzwischen auch die Webseite live, www.die-heimkehr-der-göttin.de. Auch da gibt es ein Kontaktformular, falls ihr mit mir Kontakt aufnehmen möchtet, falls euch Sachen aufgefallen sind, falls ihr Fragen habt. Generell freue ich mich einfach über Feedback und freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder zu begegnen.